Herzlich willkommen bei Tod und Tee. Heute spreche ich mit meiner lieben Kollegin und Freundin Katharina über ihren Hirntumor und darüber, wie sich ihr Leben verändert hat. Viel Spaß beim Zuhören, wünscht Kira. Liebe Katharina, lange ist es her, dass wir uns hier bei Tod und Tee getroffen haben. In der Zwischenzeit zweimal schon, dreimal schon vor Ort, also ganz persönlich. Ich freue mich, dass wir das heute zusammen machen, denn es geht heute um ein sehr, sehr persönliches Thema. Es geht um dich und um den Weg, den du in dem letzten halben Jahr gegangen bist. Wie schön, dass du hier bist.
Ich danke dir, liebe Kira, auch für die Idee, darüber mal zu sprechen, denn ja, da ist auf jeden Fall Redebedarf, obwohl ich schon sehr viel drüber gesprochen habe, aber naja, ich glaube, so die Verarbeitung und zu gucken, was ist da jetzt alles passiert und das zu verstehen, das braucht schon noch ein bisschen.
Du warst im Januar hier, da war alles gut und geplant war, dass ich zu deinem 40. zu dir nach Leipzig komme, weil du eine große Party hattest. Und einen Tag vorher habe ich eine Nachricht von dir bekommen, denn du hast schon seit längerem Kopfschmerzen, immer mal wieder und immer mal wieder ja, im Gesicht, dass du sagst, ach, irgendwie ist hier was. Die Frage war, ist es ein Nerv? Und dann hast du dich mal untersuchen lassen und dabei ist das rausgekommen, was du nicht wolltest oder was niemand möchte. Möchtest du erzählen, wie das für dich war, der Weg bis zu dieser Diagnose?
Ja, gerne. Also gleich vorab ist ganz wichtig noch zu wissen, dass die Kopfschmerzen aller Wahrscheinlichkeit erstmal nichts mit der Diagnose zu tun haben. Es kann sein, aber das muss man erst auf lange Sicht sehen. Also es fing eigentlich alles an letztes Jahr. Ich hatte ja ein bisschen wie Schluckbeschwerden und hatte laut der HNO-Ärztin eine Reizung vom Trigeminusnerv. Das war aber nur 2 Tage und trat dann auch nicht wieder auf. Das heißt, auch da sind sich zumindest die ÄrztInnen in der Uniklinik Leipzig, wo ich war, nicht einig oder nicht schlüssig, ob das miteinander zusammenhängt mit der Tendenz zu wahrscheinlich nicht, aber weiß man nicht, weil das Eigenartige ist, dass diese Trigeminusreizung, die war ja dann weg und dann wäre eben die Frage, warum die weg ist, weil der Tumor war ja trotzdem noch da. Kopfschmerzen sind schon immer mal ein Thema, das ist richtig, und auch Migräne, vor allem zyklusgebunden, und auch das hat höchstwahrscheinlich nichts damit zu tun, aber wissen tun wir das alles noch nicht. Jedenfalls bin ich irgendwann zur Hausärztin und sagte, mir geht's irgendwie komisch. Jetzt muss man dazu noch wissen, ich habe seit 20 Jahren eine generalisierte Angststörung. Das heißt, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, nicht wegen der Angststörung, die ist wirklich nicht lustig, aber dieser Satz, der dann immer folgt von mir, ist, man kann einfach irgendwann nicht mehr unterscheiden, was ist Körper und was ist Kopf, Psyche. Von daher, ja, Panikattacken und so weiter. Also das heißt, es ist ganz, ganz schwer zu lokalisieren. Ist es jetzt irgendwas Organisches oder ist es jetzt einfach nur, in Anführungszeichen, nur der Kopf, der einen Streich spielt? Und die Hausärztin sagte dann, ich schicke sie mal ins MRT. Und dann dachte ich schon so, toll. Hat aber jetzt irgendwie nicht eine Vermutung aufgestellt, sondern sagte tatsächlich wortwörtlich, naja, so nach dem Motto, machen sich keinen Kopf. Oft ist oft und selten ist selten. Ja, und damit bin ich ins MRT, vor dem ich per se schon erstmal Angst hatte, aber nicht aus Platzgründen, sondern wegen dem Kontrastmittel. Ich habe einfach mir einen unheimlichen Kopf gemacht, habe mich dann gegen das Kontrastmittel entschieden, weil ich dachte, naja, wenn was wäre, dann würden sie ja eh Kontrastmittel nochmal geben müssen. Und dann sagten mir mehrere Stimmen, ich soll doch ruhig einen Tag vor meinem Geburtstag noch zur Auswertung gehen. Unter anderem war das deine Stimme, Gera. Ja, zu sagen, oder mit dem Hintergrund, na, dann wird deine Party einfach umso besser. Und das ist total, total richtig gewesen, der Gedanke, ne? Weil genau darauf habe ich mich auch gefreut.
Ja, und für mich war es einfach so, ich hätte das nicht aushalten können. Also ich bin so, ich muss Dinge wissen, sonst ist mit mir nichts anzufangen. Wenn ich so irgendwie auf was warte, was so oder so sein könnte, dann bin ich wegzuschmeißen. Und ja, deswegen war das so mein Gedanke, macht's vorher, dann ist es, dann weiß es halt.
Ja. Ja. Ja, ich war dann, fühlte mich dann auch wie weggeschmissen tatsächlich. Also ich bin dann dorthin zur Hausärztin und die Fragestellung war, also Trigeminus, ist da irgendwas, stimmt da irgendwas nicht? Und ich hatte mich natürlich vorher schon belesen. Ich habe natürlich bei Google schon geguckt, was ich wirklich jeder Person abrate, weil ja, bei Trigeminus kommt nicht allzu viel in Frage. Und das habe ich aber erfolgreich verdrängt erstmal. Und dann hieß es eben bei der Auswertung, na, Trigeminus ist unauffällig. Und dann sagte die Hausärztin, aber genau so. Ne? Und dann sitze ich so vor ihr und denke, was denn, aber. Und aus Sekunden wurden gefühlte Stunden. Und dann hat sie das eben ja vorgelesen, das dringender Verdacht auf Meningiom, also eine Raumforderung. Und das waren also Wörter, die ich vorher noch nie gehört habe. Auch Raumforderung zum Beispiel als Wort für Tumor war mir nicht bekannt. Dann noch, wo dieser Tumor ist, war also in Fachsprache aufgeschrieben zwischen den Augennerven. Und mit dieser Information bin ich dann sozusagen ja, nach Hause gegangen. Und es stand eben auch noch in dem Arztbrief, dass ich, also dass eine dringende Vorstellung beim Neurochirurgen empfohlen wird. Und die Ärztin, die also gesehen hat, auch wie es mir ging, ich war wie geschockt, ich war wie betäubt in dem Moment und ich war unfassbar traurig. Also ich kann es gar nicht anders beschreiben. Ich war so traurig über die Information, weil ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das war wirklich ein Gefühl von es nicht glauben können. Also man kann es nicht anders sagen. Es ist wie wirklich wie ein Trauerprozess. Also du kriegst es, das kommt nicht an, es kommt irgendwie doch an, aber man kann das nicht fassen, weil die ja auch gemerkt hat, die Ärztin irgendwie, das ist jetzt total schwierig für mich, haben die also dort in der Arztpraxis noch für mich einen Termin gemacht, in der Uniklinik in Leipzig, in der Neurochirurgie, um das auszuwerten. Und ich sollte aber im gleichen Zuge irgendwie dort noch in der Hausarztpraxis noch Blut abnehmen lassen. Und das wurde dann auch gemacht. Und ja, mit dieser Information bin ich dann nach Hause, mit dem Wissen, morgen feiere ich eine Party, morgen feiere ich meinen 40. Geburtstag.
Und du hast mir geschrieben, du hättest dir gewünscht, du hättest bis nach dem Geburtstag gewartet. Ist das immer noch so? Hättest du
ja. Okay. Ja. Weil die Hoffnung stirbt ja zuletzt und bis dato habe ich ja überhaupt noch nicht gewusst, dass irgendwas ist. Ne? Und auch wenn ich Angst davor hatte, aber trotzdem, also damit rechnest du auch nicht. Ne? Zumal ich eben wirklich keine sehr spezifischen Symptome hatte. Also über Symptome können wir ja dann nochmal sprechen. Aber es war ja jetzt nicht so irgendwie, dass ich Lähmungserscheinungen hatte oder so, wo man sagt, da ist bestimmt irgendwas im Argen, sondern es war ja eher sehr diffus, ja. Und ich glaube, ich hätte, ja natürlich, Entschuldigung, ich glaube, ich hätte eine bessere Party erlebt, wenn ich einfach nicht diese Auswertung vorher gehabt hätte. Ja. Mhm. Ich hatte auch den Impuls, die Party abzusagen, aber dann dachte ich mir, naja, was ist denn die Alternative? Sitze zu Hause und weinst, das konnte ich dann immer noch machen. Dann kamen auch so theatralische Gedanken auf, wie, dann sehe ich wenigstens nochmal alle. Mhm. Ja, dann wusste ich ja auch, viele sind angereist und Zugticket und Hotel und so. Und dachte mir so, wie gesagt, was ist denn die Alternative? Also ich bin dann letzten Endes auch ein bisschen pragmatisch angegangen und dachte, vielleicht lenkt es mich wenigstens ein bisschen ab.
Mhm. Und wir beide, wir arbeiten ja in einem besonderen Bereich und wir haben uns in irgendeiner vorigen Podcast-Folge mal darüber unterhalten, wie wir uns unsere eigene Trauerfeier vorstellen. Und wir haben uns an deinem Geburtstag dann darüber auch nochmal unterhalten, denn du hast gesagt, da hat sich was für dich geändert.
Ja.
Mit dem Verdacht, der da einen Tag vor deinem Geburtstag kam.
Ja.
Darüber erzählen, inwiefern sich deine Vorstellungen oder deine Wünsche geändert haben mit dieser vermeintlichen Bedrohung, also ne, mit dieser Bedrohung, die da auf einmal im Raum stand.
Ja, ich weiß gar nicht so richtig, warum sich das eigentlich so geändert hat, aber es war, was man eben so vorher besprochen hat und dass man sich irgendwie dachte, dann macht man dann, lässt man es richtig krachen zur eigenen Trauerfeier und dann macht man so ganz außergewöhnliche Sachen und so. Als dann diese existenzielle Bedrohung wirklich da war und das war ja eine existenzielle Bedrohung, das war ja in meinem Kopf, hieß es, da ist ein Tumor und bei Tumor denkst du sofort ans Schlimmste. Also da kenne ich auch niemanden, der an die Sache von Sekunde eins rangeht, wie, ach, das wird schon alles, sondern natürlich denkst du drüber nach, was ist, wenn und so weiter. Und über all das habe ich nachgedacht. Und ich habe darüber nachgedacht, dass ich zwar die Entscheidung treffen kann, wie ich mir meine eigene Trauerfeier wünsche, aber ich finde es aus jetziger Sicht klüger, vor allem auch so zu entscheiden, wie es für die Hinterbliebenen auch sinnvoll ist. Das hat sich total geändert. Das heißt, von wir machen eine 90er-Jahre-Party draus, zu wir machen es ganz leise, aber nicht im Sinne von, dass keiner was sagt, sondern im Sinne von, dass es eher still und nah und intim wäre und so, wie es für meinen Mann und für meine Tochter so wenig dramatisch wie möglich wäre, weil es wäre ja ohnehin dramatisch. Ne? Und ich glaube, es macht auch nochmal einen ganz großen Unterschied, ob du dann drüber nachdenkst, wenn du 40 bist oder wenn du, keine Ahnung, du bist schon 88 und planst deine Trauerfeier, dann wird das eine komplett andere Geschichte sein.
Und du hast es gerade schon erwähnt, in dieser ganzen Geschichte war es nicht nur du mit deinen Ängsten, sondern du hast einen Ehemann und eine Tochter. Deine Tochter ist noch nicht in der Schule. Da waren dahin gerichtet ja auch große Sorgen. Also das kam ja noch mal mit dazu.
Ja, also die Position als Mutter war die schmerzhafteste von allem. Ja, natürlich habe ich mich auch um mich gedreht und hätte das auch total traurig gefunden, wenn ich nicht weiterleben kann. Aber da war eigentlich ganz oben schwebte immer, dass mein Kind hat nur die eine Mama und das ist, also das war fürchterlich. Ja, auch wir haben sie von Anfang an dann auch mit einbezogen, haben ihr das kindgerecht auch erklärt. Sie hat ja auch gesehen, wenn ich zum Beispiel mal geweint habe oder ich bin auch mal in Tränen ausgebrochen, auch die Situation hat es gegeben. Und ich bin jemand, ich denke sowieso sehr viel nach und dann, ne, also alles, was wäre, wenn, habe ich mir durchdacht. Und die Position als Ehefrau und zu wissen irgendwie oder sich vorzustellen, wenn du jetzt nicht mehr wärst, wie wäre das jetzt für meinen Mann? Das ist auch schlimm. Aber ich dachte wirklich so, naja, er würde um mich trauern und irgendwann würde er vielleicht wieder ein gutes Leben führen können und hätte vielleicht wieder jemanden. Aber fürs Kind bist du eben die Mama. Und wenn ein Kind mit 5 die Mama verliert, dann glaube ich, dass Verlustängste immer ein Leben lang bleiben werden. Und das, diese Vorstellung und das alles zu durchdenken, das war das Schmerzhafteste von allem.
Irgendwann war dann die Diagnose da. Ne? Es ist ein Tumor. Es ist ein Meningiom und da aber wahrscheinlich ein gutartiger und wahrscheinlich einer, den man in den Griff bekommt. Und dann war auch irgendwann der Zeitpunkt da, wo du damit an die Öffentlichkeit gegangen bist. Das heißt, du hast auf Instagram uns ja alle mitgenommen auf deinen Weg. Wie kam es zu dieser Entscheidung oder was ist dazwischen passiert?
Also ich hatte an dem Montag nach meinem Geburtstag, das war dann der 6. März, hatte ich diese Vorstellung in der Uniklinik Leipzig Und dann sagte mir eben der Arzt, der Herr Dr. Kasper, der sehr, sehr einfühlsam war, dazu möchte ich sagen, dass ich immer auch von meiner Angststörung gesprochen habe. Also schon beim ersten guten Tag. Übrigens, ich habe eine Angststörung, so kann man sich das vorstellen, das Gespräch, und habe ihn unter Tränen gebeten, besonders behutsam mit mir zu sein. Und ich denke, er wäre auch so sehr behutsam gewesen, aber vielleicht hat es das nochmal verstärkt. Das heißt, auch da möchte ich alle Menschen auch bestärken, mit psychischen Erkrankungen öffentlich umzugehen, weil nur so auch der oder die Gegenüber darauf reagieren kann. Und mein Mann war mit und der Arzt sagte mir dann, dass Meningiom eben im Raum steht und dass die in über 90% der Fälle gutartig sind. Und das ist erstmal die gute Nachricht. Und er braucht aber bessere Bilder. Das heißt, ich hatte ja auf Kontrastmittel unbedingt verzichten wollen und wurde dann nochmal ins MRT geschickt, weil die Bilder mit Kontrastmittel brauchten. Ja, das heißt, ich hatte dann die Odyssee nochmal vor mir. Also sprich, Termin machen fürs MRT, warten. Na, MRT kriegst du ja nicht morgen. Und dann nochmal 2 Wochen warten bis zur erneuten Vorstellung in der Uniklinik. Und dann wurde das eigentlich nur noch bestätigt mit dem, dass man mir sagte, eine Operation wird angeraten, es kann auch operiert werden. Das konnte ich alles noch nicht so richtig einordnen. Und ich hatte zur gleichen Zeit Kontakt mit einer ehemaligen Klientin, also eine ehemalige Hinterbliebene, mit der ich mich von Anfang an sehr gut verstanden habe. Und die war mal Neuroschwester, Neurokrankenschwester. Und sie hat mir die Möglichkeit gegeben, mit ihr immer in Austausch zu kommen. Das heißt, ich hatte relativ schnell jemanden, wo ich Rückfragen stellen konnte. Und sie hat mir zum Beispiel auch ganz zeitig gesagt, dass die Prognose sehr, sehr gut ist. Dass überhaupt operiert werden kann, ist was sehr Gutes. Sie hatte einen Bekannten von sich, einen Arzt auch nochmal drauf gucken lassen, einen anderen Radiologen nochmal drauf gucken lassen, die also alle gesagt haben, erstmal ist es super, dass es ein Zufallsbefund ist, erstens, dass es noch relativ klein ist mit 13 mm mal 13 mm, das ist, ja, also wie gesagt, die Prognosen sehr gut und das fand eben alles statt und dazu habe ich mich noch belesen und dann hieß es eben seitens der Uniklinik, ja, die Operation wird empfohlen und dann war ich am Zug, ne? Und dann habe ich noch mir eine zweite Meinung eingeholt beim Professor Schröder in der Uniklinik in Greifswald, zu dem ich sozusagen Kontakt über Bekannte aufnehmen konnte, der mir im Grunde das Gleiche gesagt hat. Der sagte, man kann es operieren und der auch gesagt hat, er würde es mir anraten und er würde auch nicht noch Monate vergehen lassen, sondern wenn überhaupt wenige Wochen. Und das war alles so schwierig und so schlimm und das war die stressigste Zeit in meinem Leben und damit an die Öffentlichkeit zu gehen, hatte 2 Gründe. Einmal, ich sage mal in Anführungszeichen, stehe ich ein Stück weit in der Öffentlichkeit zum Thema, ne, Hochzeitsrednerin, Trauerrednerin, das heißt, es war ja auch ein Arbeitsausfall abzusehen und bevor dann irgendwie der Buschfunk rumfunkt oder hintenrum mich 50 Leute fragen, Katharina, was ist denn eigentlich los, wollte ich erstens federführend sein und wollte einfach selber mitteilen, was ist. Das alles habe ich auch erst gemacht, nachdem ich alle Trauerfeiern und alle Hochzeiten, wo klar war, die kann ich nicht machen, an Kollegen und Kolleginnen abgegeben habe. Also da stand auch noch eine wahnsinnige Logistik davor, was aber gut war, weil ich hatte dann was zu tun, ne? Also so, ich hatte genug Zeit zum Weinen und traurig zu sein, aber es war auch gut, irgendwie noch etwas tun zu können und habe also immer wieder drüber gesprochen und das wiederum hat mir geholfen, das zu verinnerlichen, weil ich das, wie gesagt, überhaupt nicht gecheckt habe, also vollumfänglich bis jetzt nicht. Ne? Ja, und dann hatte ich mir nochmal einen Termin in der Uniklinik geben lassen beim Professor, den ich als Selbstzahler dann bezahlt habe und weil ich einfach nochmal ein paar ganz konkrete Fragen hatte. Ja, und dann hat mir das so viel Vertrauen gegeben und dann habe ich so viel Mut gefasst, dass ich dann den Termin gemacht habe für die Operation für den 22. Mai 2022. Mhm.
Was hat dir geholfen in der Zeit bis dahin? Und was war vielleicht schwierig in der Zeit bis dahin? Was hat dir nicht geholfen?
Also geholfen hat mir alles, was wohlwollende Kontakte anging. Also durch das Öffentlichmachen haben sich erstmal viele bei mir gemeldet, von denen ich es überhaupt nicht gedacht hätte. Eine ehemalige Braut zum Beispiel, die sagte, ich bin Neurointensivschwester. Na, wenn mal irgendwas ist, kannst du auch auf kurzem Wege, schickst du mir eine WhatsApp. Oder einfach Menschen wie du, Kira, die einfach mal zwischendurch gefragt haben, wie geht's dir heute? Na, wie ist es heute, die so ganz nah bei mir waren? Und das war auch nie in zu viel. Ne? Zumal ich hätte kommunizieren können, wenn ich jetzt gerade nicht möchte. Und was mir am allermeisten geholfen hat, und das war ja auch einer der Hauptgründe, warum ich selber öffentlich gemacht habe, die ganze Geschichte, war der Austausch mit anderen betroffenen Frauen. Zu sehen, die haben das hinter sich, die haben es offensichtlich geschafft, die sind am Leben, die sind wieder aktiv im Leben. Das war das, was mir am allermeisten geholfen hat. Was mir nicht geholfen hat, waren Horrorgeschichten von irgendwelchen, die dachten, das wäre vielleicht ganz gut, mir das zu erzählen. Ich hatte auch ein Hochzeitspaar, da hat sich die Braut irgendwie aufgefordert gefühlt, mir zu sagen, ihre Freundin hatte auch eine Hirn-OP und die hat seitdem Tinnitus und das musst du dir wirklich gut überlegen. Wo ich so dachte, aber das war die absolute Ausnahme, muss ich sagen. Ne? Trotzdem war das schwierig für mich, aber ich habe so viel Liebe bekommen in dieser Zeit, so viel, die sich mir an die Seite stellten. Ne? Und wenn es nur gedanklich war, wo ich wusste, wenn was ist, ich kann mich melden. Und auch so der Kolleginnenkreis, der mir transportiert hat, ich springe ein, ich bin da, wir kriegen das auch kurzfristig hin und so weiter und so fort. Und auch das Verständnis der Hochzeitspaare war immens. Natürlich waren die auch traurig, aber da hat kein Paar hat irgendwie mir ein schlechtes Gewissen gemacht, sondern die waren ja selber alle irgendwie auch geschockt. Ne?
Und du hast es gerade schon gesagt, es ist ja nicht nur das Psychische und das Physische, sondern du bist selbstständig. Ne? Das hat für dich bedeutet, da war nichts groß mit Krankengeld und so, sondern dieser Ausfall der Hochzeiten, der Trauerfeiern, der Abschiede, die du begleitest, der ist ja auch groß gewesen für einen ganz langen Zeitraum. Denn sowohl vor der OP als auch nach der OP brauchtest du ja auch Zeit einfach für das, was da mit dir passiert.
Ja.
Ist ja, ja alles so von verschiedenen Seiten da gewesen oder immer noch da.
Also von vom finanziellen Ausfall, das ist zweitens, ne? Aber natürlich war es irgendwie so, dass ich mein Erspartes auf dem Konto hatte. Ich hatte 6.500 Euro auf dem Konto, ja, weil ich irgendwie immer gucke, dass ich so meine Fixkosten decken könnte für, ich sage jetzt mal, bis zu einem halben Jahr, falls mal irgendwas ist. Ja, und dann war mal irgendwas. Naja, und dann konnte ich einfach zugucken, wie es immer weniger wurde. Ne? Und klar, ich habe das Privileg, dass mein Mann arbeiten geht und das hätte auch alles abfedern können, selbst wenn ich keine Ersparnisse gehabt hätte. Aber das ist ja auch nicht mein Anspruch, ne? Wir haben uns dann geeinigt, dass ich zum Beispiel irgendwie mit der Miete aussetze und so. Ne? Das ist alles für ihn total selbstverständlich gewesen und das wäre es für mich auch. Ja. Aber trotzdem ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man selber merkt, ich kann nicht nur das Körperliche stemmen und so weiter wuppen, ne? Sondern ich schaffe das auch in der Selbstständigkeit, mal so und so lange auszufallen, ohne dass es mir das Genick bricht. Ja. Klar, da hängt viel dran, da musst du dich beim Finanzamt melden und sagen, Vorsteuer wäre jetzt schön, wenn sie die nicht abziehen, weil dann war es das finanziell. Ne? Oder irgendwie jetzt auch so im Nachhinein die Rückfragen bei der Krankenkasse mit den Beiträgen und so, das hat schon alles wehgetan. Ne? Es kam halt nicht ein Cent rein, aber dafür ging es so rapide, mehr über die Hälfte einfach weg von allem. Ne?
Und dann hast du dich dazu entschieden, dich operieren zu lassen und ja, da ist es auch nochmal bei dir, da war auch nochmal ein Tag, der sehr viel Nerven gekostet hat, weil die OP an dem Tag, wo sie hätte stattfinden sollen, nicht hat stattfinden können.
Ja, also wie gesagt, das war der absolute Ausnahmezustand. Das war die Angst meines Lebens. Die schlimmste Situation war eigentlich, ins Krankenhaus gefahren zu werden. Auch da habe ich lange überlegt, wie mache ich das? Ich wollte lange nicht, dass mein Mann und meine Tochter mich ins Krankenhaus fahren, sondern es war ja so, du bist ja extra aus Hagen zu mir gekommen, Nähe Leipzig, und hast ganz, ganz viel abgefedert, schon alleine auch zu wissen, du bist da und du könntest, wenn irgendwas wäre, mit meiner Tochter irgendwie mal Zeit verbringen, falls irgendwie mein Mann auch mal eine Minute braucht oder keine Ahnung was. Und dann habe ich lange überlegt und dann fiel mir irgendwann, da waren wir noch essen, einen Tag vorher, du und Julia von Ananke-Bestattung. Das hatte nichts mit diesem Kontext übrigens zu tun, nicht, dass jetzt jemand denkt, ich war schon mal vorsorglich mit der Bestatterin essen, sowas nicht. Aber natürlich, wir haben auch über sowas gesprochen, ne? Ich habe euch auch gesagt, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, wenn irgendwas ist. Also ne, auch das gehörte für mich dazu. Übrigens, weil ich ein bisschen abergläubisch bin, habe ich darüber geschrieben, wie ich mir meine Trauerfeier vorstelle, wenn ich mit 95 sterbe. Also da habe ich, das bin ich so ein bisschen umschifft, nicht, dass ich die falschen Signale an den Sensenmann schicke. Naja, genau. Und dann war es so, dass ich entschieden habe, dass mein Mann und mein Kind mich eben doch ins Krankenhaus fahren, weil ich wollte mich dann am Ende hier nicht zu Hause verabschieden, weil wenn irgendetwas wäre, dann hätte eben mein Kind immer diese Vorstellung im Kopf, Mama verabschiedet sich von zu Hause, geht ins Krankenhaus. Und diese Situation, dass sich ein Elternteil von zu Hause verabschiedet, würde es ja immer wieder geben, weil mein Mann mal auf Arbeit muss oder keine Ahnung, der vielleicht selber mal ins Krankenhaus muss. Also all das fand in meinem Kopf gedanklich statt. Ne? All das hat mich unheimlich viel Kraft gekostet. Ich habe ziemlich viel abgenommen in der Zeit, weil ich nicht essen konnte, weil es einfach schlimm war. Und dann hieß es, am 22. werde ich operiert, das war am Montag, und sollte am Sonntagabend in die Klinik rein. Am Freitag vorher waren die ganzen Voruntersuchungen, ne? Du wirst ja auch natürlich auf OP-Tauglichkeit, muss ja geguckt werden, ne? dass es auch alles hinhaut für deine eigene Sicherheit, aber auch zur Sicherheit vom Krankenhaus, dass du nicht irgendwie einen Keim mit reinschleppst und so. Ne? Das wird alles kontrolliert vorher. Und dann wurde ich am Montag früh, ich sollte gleich die erste sein, die operiert wird, wurde ich dann abgeholt, kriegte noch eine halbe Tablette Beruhigungsmittel, was ich erst nicht wollte übrigens. Und dann sagte mir aber die Anästhesistin bei diesen Vorgesprächen, dass es besser ist, je ruhiger der Patient ist, umso weniger Narkosemittel braucht man. Also alles Sachen, die habe ich vorher nicht gewusst, aber ich bin jetzt komplett im Bilde. Und dann wurde ich runtergeschoben in diesen OP-Vorbereitungsraum sozusagen, also noch nicht, wo die Narkose stattfindet, sondern wo sie erstmal alle PatientInnen sammeln. Und dann habe ich gewartet und gewartet und gewartet und da waren irgendwann 1,5 Stunden rum. Also kannst du dir ja auch vorstellen, du hast ja dann auch noch Nerven zum Zerreißen, ja. Aber dieses Beruhigungsmittel hat trotzdem auch ganz gut gewirkt. Das heißt, ich war jetzt nicht in so einem akuten Ausnahmezustand, da war ich vorher schon. Und weil ich das alles schon so durchlebt habe und so schlimm und so, ich habe ja wirklich bittere Tränen geweint. Ich habe geweint wie ein Kind. Ja. Das heißt, da war ich dann relativ ruhig und dann hieß es irgendwann, ich hörte dann im Hintergrund nur, dass sich welche unterhielten von den Pflegenden und habe so ein bisschen mitbekommen, es geht um mich. Und dann kam dann irgendwann ein Arzt und sagte, wir haben eine isolierte Person vorher gehabt im OP. Das heißt, man geht vielleicht von einem OP-Keim aus und das muss ausgeschlossen werden. Das heißt, der komplette OP-Saal musste desinfiziert werden. Und dann hieß es, wir werden die Operation aller Wahrscheinlichkeit erst morgen machen, weil die ja nicht trivial ist, so die Worte des Arztes. Und dann wurde ich aus dem OP-Bereich wieder auf mein Zimmer geschoben. Und das kann man sich wirklich wie eine Zerreißprobe vorstellen, aber es war gut für mich. Das wäre für viele andere Menschen der absolute Worst Case gewesen. Für mich war es irgendwie okay, weil ich habe dann, als konnte ich das schon mal üben, als konnte ich auch schon mal die ganzen Ängste durchlaufen, denn ich bin dann nochmal nach Hause, ich habe mich nochmal von meinem Mann abholen lassen, weil ich dachte, was soll ich den ganzen Tag in der Klinik, und habe mich dann abends eben wieder reinbringen lassen. Und da war ich schon ruhiger, komischerweise. Ich habe dann schon irgendwie immer mehr Vertrauen gefasst. Ja, und dann dasselbe Prozedere, Dienstag früh wurde ich dann eben wieder in den OP-Vorbereitungsraum runtergefahren und ja, und dann ging es los. Dann wurde ich nochmal alles abgefragt, das machen die zur Sicherheit, also die haben das ja alles in ihren Wappen stehen, aber ich sollte nochmal meinen Namen nennen und meine Diagnose und was heute operiert werden soll und so. Und was mir übrigens auch, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, sehr geholfen hat, war Humor. Also ich habe behauptet, dass ich bis zum Schluss meinen Humor nicht verloren habe und der war auch relativ schnell wieder da. Also so habe ich auch bei dem OP-Vorbereitungsgespräch, als ich, ne, kurz vor der Anästhesie, habe ich dann eben gesagt, soll Meningiom entfernt werden. Nicht, dass er aus Versehen meinen Fuß amputieren, mit dem bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ja. So, naja, dann haben wir kurz gelacht. Das war halt so tragisch komisch und naja, so irgendwie versucht man es so, naja, so erträglich wie möglich zu machen. Und dann kam die Anästhesistin, die sehr, sehr einfühlsam war. Ich hatte ja auch noch nie eine Narkose, ne? Also ich wusste ja überhaupt nicht, was mich erwartet. Aber irgendwann kam eben der Punkt, wo ich wusste, du musst jetzt der ganzen Sache vertrauen. Du musst das jetzt aus der Hand geben. Es geht nicht anders. Mhm. Ja, und dann hat sie mich gefragt, ob ich mir schon einen schönen Traum überlegt habe und ob ich vielleicht ja, mir eine schöne Reise vorstelle mit meiner Familie, wo wir gern hinreisen, und gleich fange ich an zu heulen. Ja, und dann kam ich in diesen eigentlichen OP-Vorraum. Da kriegte ich dann eine Decke, die mit warmer Luft gefüllt wird. Das sind alles Sachen, das habe ich noch nie vorher irgendwie gesehen, gehört. Denn, und das, ich lese gerade ein Buch von einem Neurochirurgen, worin steht, dass diese OP-Säle häufig etwas kühler sind. Einmal sicherlich für die Arbeitsbedingungen der dort Praktizierenden, aber auch zur Sicherheit für die PatientInnen. Also alles höchst interessant. Und ich wollte das auch alles wissen. Das war für mich ganz wichtig. Ne? Ein paar Sachen wollte ich nicht wissen. Das habe ich dann so gleich durchgewunken, wie jetzt zum Beispiel die Risiken der Operation. Das war mir vorher klar. Ne? Das, ich habe dann zu dem Arzt gesagt, ich weiß, dass von A bis alles bis N wie nichts passieren kann. Ich muss es jetzt nicht nochmal im Detail wissen. Ne? So, solche Sachen. Aber ansonsten so, welcher Zugang wird jetzt gelegt? Wie wird das jetzt alles gemacht? Auch bei der Anästhesie und so weiter. Naja, und dann wurde die Narkose eingeleitet. Dann hat die Anästhesistin noch kurz mit mir gesprochen. Und dann war ich von einer Sekunde zur anderen war ich weg. So, und dann
längsten 7 Stunden, die wir verbracht haben beim Warten, weil deine OP sollte 2 Stunden dauern, ne?
Maximal. Nee, also 3 waren angedacht. Und, 3, 3,5.
Und wir haben gedacht, naja, wenn es 7 losgeht, dann müsste sie ja 11 spätestens auch fertig sein. Und die schreiben aber nicht 11 dann direkt, wenn sie dich wieder aus dem Schlaf holen, sondern das hat ein bisschen gedauert. Und das ist dein Mann sehr schwierig gewesen. Ich kann sowieso nicht warten. Ich fand es auch furchtbar. Aber dir ist es gut gegangen. Du hast es gut. Es war der bestmögliche Verlauf der OP.
Ja, also wie gesagt, von der OP habe ich nicht viel mitbekommen. Auch so die ganzen Zugänge, die dann gelegt werden, das ganze Monitoring, was gemacht wird, um zu gucken, ist die Narkose tief genug, kriege ich auch nichts mit und so weiter. Das wurde ja alles gemacht, als ich geschlafen habe. Ne? Ich kriegte ja noch mehr Zugänge, ich kriegte noch einen zentralen Venenkatheter und so. Und das ist schon alles in Ordnung, dass das gemacht wird, wenn man in Narkose ist. Ich weiß von anderen Betroffenen, da war das teils so und teils so. Also da wurden auch manche Sachen wirklich gemacht, als die noch wach waren. Aber ich glaube, bei mir auch in allen Akten stand ja auch generalisierte Angststörung. Ich denke, bei mir hat man versucht, das so, sage ich mal, so wattiert wie möglich zu machen, dass sich Frau Klutz nicht doch noch mal anders überlegt als vorher. Und sagte ja auch der Professor, der mein Operateur war, der hat es so geregelt, dass er das OP-Team leitet, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Und der sagte auch, es ist aber wichtig, dass wenn ich die Entscheidung für die Operation treffe, und da hat er mir auch überhaupt keinen Druck gemacht, ganz im Gegenteil, er sagte nur, wenn ich die Entscheidung dann treffe, ist es wichtig, dass ich dabei bleibe. Und das war auch ganz, ganz wichtig für mich, dass nochmal jemand sagt, Sie können sich's überlegen, jederzeit, aber sobald Sie die Entscheidung getroffen haben, bleiben Sie bitte dabei. Ja, denn der sagte mir auch, ich bin ja nicht die erste Angstpatientin und es gibt eben PatientInnen, die sagen zu, sagen ab, sagen zu, sagen ab. Und dann musste ich lachen, habe gesagt, ich habe allerhöchstes Verständnis für diese PatientInnen. Ja, also auch da gab es viele Situationen, wo einfach gelacht wurde tatsächlich, ja. Und ich bin irgendwann eben aufgewacht aus der OP und meine erste Frage war, ist alles in Ordnung? Und ich glaube, mich zu erinnern, dass ich auf die Uhr geguckt habe und es war irgendwie 12:30. Ich weiß aber nicht genau. Und dann wurde ich in diesem Moment eigentlich in meiner Erinnerung auf das normale Krankenbett sozusagen rübergehievt von eben dieser OP-Pritsche. Und dann wurde ein Röntgenbild gemacht. Das hatte irgendwie mit diesem zentralen Venenkatheter zu tun. Ja, und dann kam ich eben so Stück für Stück zu mir. Und dann wurde ich auf die Intensivstation geschoben. Das wird bei Hirn-OP-PatientInnen immer gemacht, einfach vorsorglich zur Überwachung die ersten 24 Stunden. Ja, und da war ich dann auf der Intensiv, die auch nicht so gruselig war, wie ich das so dachte in meiner Vorstellung, ne? Also ich war auch alleine im Zimmer und dann kam mein Pfleger, der Julian. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und auch da habe ich sofort gesagt, hier, ich habe eine Angststörung und es ist wichtig, dass wenn Sie mich kontrollieren und gucken, mir in die Augen leuchten und so, dass Sie mir immer sofort simultan sagen, dass alles in Ordnung ist. Das habe ich ganz dringend gebraucht. Und irgendwann, nicht viel später, also du hast ja eh kein Zeitgefühl, ne? Du bist ja nur so halb belämmert und dann dieses Schmerzmittel, das ist ja auch nicht ohne, was du dann bekommst, ja, dass du wirklich auch nichts merkst. Hörte ich nur, dass Schwester Heike am Telefon war und sagte, ja, ja, die ist hier, alles in Ordnung. Hm. Und ich weiß nicht warum, aber ich habe gefühlt, das ist mein Mann gewesen.
Hm. Ja.
Ja, und dann kam der irgendwann, ne? Und der hatte mir, also wir haben auch noch mal viel drüber gesprochen, er hatte mir erzählt, dass er natürlich irgendwann ab um 11 wie so ein Tiger hier in der Wohnung hin und her und hat auf den Anruf gewartet. Es hieß auch, die rufen ihn an, bloß gewährleisten kann man sowas eben nicht, weil wenn die 5 Notfälle haben, denken die jetzt nicht dran, ach, wir wollten ja noch Herrn Klutz anrufen. Ja. Und dann hat er sich irgendwann bei dir gemeldet, ihr habt euch dann verabredet, irgendwie, ne, ins Café zu gehen. Und zusammen ist man ja auch weniger allein. Das heißt, man kann sich da auch noch ein Stück abfedern. Und ich glaube, es war gestern oder vorgestern. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Kira hatte bestimmt gute Worte für dich. Ne? Die hat bestimmt genau das Richtige gesagt. Und dann sagt er, ja, ja, das war schon so. Ne? Also muss ich dir auch wirklich nochmal als Feedback auch da lassen. Das ist schon essentiell gewesen, dass du da warst und dass wir einfach auch wussten, wenn irgendwas ist, Kira ist eben, ne, vor Ort. Das war ganz, ganz hilfreich. Und ja, wie gesagt, nicht viel später kam dann mein Mann auf die Intensivstation, hat mich besucht. Ne? Ich war ja auch wach, ich war auch nicht intubiert oder so. Ne? Das darf man sich so nicht vorstellen. Sondern es war alles in Ordnung. Und dann, ja, hat er mich besucht.
Das erste kurze Video aus der Intensivstation, da machst du irgendwie schon so, wo ich gedacht habe, ach guck mal, ist die gleiche Katharina wieder rausgekommen, die reingekommen, also so von meinem Gefühl, dass da natürlich sich was verändert hat und dass da ganz viel passiert ist, aber ich habe so gedacht, ach weißt du, wenn du so machen kann in der Situation, dann ist das noch die gleiche Katharina, die reingekommen ist und alles, dann wird das auch alles wieder. Das war so das erste Mal, dieses Video hat mir sehr gut getan, so erschreckend das auch war, weil du sahst scheiße aus, ne?
Ja, das hast du mir ja auch gesagt. Das hast du mir dann, ich weiß nicht, wenn du mich besucht hast, ob es am nächsten Tag kurz war. Also ich kam mir dann, ich war eine Nacht auf der Intensiv und kam dann am Folgetag nach der Visite sozusagen mit dem Okay der Ärztinnen, kam ich dann auf die Normalstation und ich glaube, dann hast du mich relativ zeitnah besucht.
War ich mit deinem Mann da und dann bin ich kurz mit deiner Kurzen rein und wir waren kurz drin und dann bin ich ja mit der Kurzen wieder raus, dass ihr ein bisschen Zeit habt. Und dann habe ich nur gedacht, ach du Scheiße, weil das war, du hattest ja die Haare noch, da war noch Blut, da war noch Jod, das sah ja, ich habe ja auch meine Ängste, die ich mit mir rumschlöre, die viel mit Krankenhäusern zu tun haben. Du sahst richtig scheiße aus, aber du warst halt am Leben.
Ja, das hast du mir gesagt, das weiß ich noch, das hat mir erst nicht so gut gefallen, aber ich habe
den ersten Teil mitgekriegt, glaube ich, weil ich gesagt habe, du siehst scheiße aus, aber wie schön, dass du am Leben bist.
Ja, ja, ich habe beides mitbekommen, aber es war einfach, ich war so, also ich wusste, das war lustig gemeint und ich würde auch zu jeder Zeit immer über sowas lachen, aber ich war einfach unglaublich sensibel, ich war so angefasst von allem. dass mir einfach in dem Moment war es mir so gar nicht irgendwie lustig zumute, aber es war überhaupt nicht schlimm. Und vor allen Dingen, das Schöne ist ja, wir können ja über alles sprechen. Ich kann ja auch sagen, du, das hat mir erstmal einen kurzen Ruck versetzt und dann haben wir da kurz drüber gesprochen, das ist alles gut, ne? Aber das ist eben auch mal interessant, ne? So Sachen, wo du sonst einfach drüber lachen würdest und das wäre überhaupt kein Thema, war in so einem Moment einfach, ja, also ich war und bin super angefasst einfach vom Leben, von der ganzen Situation.
Ja, ja, und dann meine Worte, die ich normalerweise ja auch klug wählen kann, also das gehört ja irgendwie zu meinem Beruf, wo ich da gemerkt habe, wie man dann auch an seine Grenzen kommt, wenn es auf einmal halt so nah ist, ne? So, dann stehst ja. du da und dann erzählst du auch von Scheiß. Oder, dann ja. würde ich auch nicht abwarten, sowas zu sagen, so. Aber dann stehst du da und erzählst auch von.
Nee, weil du, ich glaube, weil du aber auch wusstest, dass du das mit mir auch eigentlich machen kannst. Ne? Also normalerweise ist das kein Ding.
Die Situation war ja nicht eigentlich. Das war ja keine eigentliche Situation. Das war ja keine Alltagssituation, sondern das war ja eine krasse Ausnahmesituation einfach. Ne? Mhm. Und die Narbe, wahnsinnig groß, fand ich. Und dann auch wieder nicht groß genug für das, was ich gemacht habe. Ich weiß nicht, ich konnte das gar nicht so, das hat irgendwie alles fast eine Hirn-OP und dann dauert es nur 3 Stunden und nach einer Woche kannst du wieder raus und irgendwie die Narbe doch nur so. Und auf der anderen Seite dann doch dieses Große. Das hat irgendwie für mich alles nicht zusammen, also war schwierig zu verstehen, auch von außen. Ne?
Ja, ja. Ja, also viele waren auch erschrocken. Ich habe ja auch dieses Foto dann mal geteilt. Jetzt sieht man eben die Narbe nur noch so ein bisschen. Ne? Das ist ja alles so versteckt. Und die geht im Grunde, geht die wirklich hier bis hier rüber. Und ja, und viele haben irgendwie gedacht, das war jetzt die Öffnung sozusagen. Aber das war einfach in Anführungszeichen nur der Hautschnitt. Ne? Und die Öffnung, die hat sozusagen hier stattgefunden. Hier merke ich auch noch, die sind so kleine Schräubchen, so kleine Implantate. Dafür habe ich auch einen Ausweis bekommen, falls ich mal irgendwo hinfliegen möchte und es piept am Flughafen. Und dann muss man sich das ja nicht vorstellen, dass sie da irgendwie mit so einem riesigen Gewerk rangehen, sondern das sind ja Kleinstinstrumente. Also das finde ich auch alles höchst interessant, ja. Und da ist wohl eine relativ kleine Öffnung gemacht worden. Und dieser Tumor, dieses Meningiom saß eben zwischen den Augennerven. Und um nochmal ganz kurz auf die Symptome zurückzukommen, das war das sicherste Symptom, wo wir auch wissen, dass es darauf zurückzuführen, dass ich mit dem linken Auge einfach schlechter gesehen habe. Ne? Und ich habe auch meinen Mann gefragt, immer mal so, guck doch mal mein Auge an, das sieht doch komisch aus, da war noch gar nicht klar, was ist. Und er sagt immer, nee, aber ich habe einfach verschwommener gesehen, obwohl ich laut Optikerwerten rechts das schlechtere Auge ist. Und das war also das sicherste Indiz und das zeigten auch die MRT-Aufnahmen, dass also der Tumor den linken Sehnerv bereits etwas bedrängte. Das heißt, es hieß, die war ja präventiv, die Operation, wenn ich mich nicht operieren lasse, werde ich höchstwahrscheinlich blind. Es war aber auch das größte Risiko der Operation, dass die Sehnerven oder diese Nerven, die für die Augenbewegung verantwortlich sind, dass die eben in irgendeiner Form beschädigt werden. Ne? Das heißt, so vom Gefühl war es ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ja. Umso erleichterter war ich, als ich aufgewacht bin und ich konnte alles sehen und konnte auch irgendwie mich bewegen, ne? Also Beine, Füße, Hände und so. Das war schon alles sehr beruhigend. Ja, obwohl natürlich auch viel Ängste da waren, dass jetzt dann noch irgendwas ist. Ne? Also mit jedem Tag, der vergangen ist, wo nichts war, Klopf auf Holz, war ich auch einfach super froh. Ne? Aber ich bin jetzt 9 Wochen nach der OP und ich habe bei der Reha noch die Neurologen gefragt, ob es noch irgendwelche Spätkomplikationen geben kann. Auch schon mit einem Schmunzeln, weil mir eigentlich klar ist, dass das irgendwie, dass es jetzt ein bisschen Quatsch ist, die Frage. Und ja, ne, und das ist aber schon irgendwie, die Ängste sind sehr befeuert worden nochmal durch die ganze Situation. Diese Fragilität des Lebens und so, das ist schon nochmal alles ziemlich, schwierig geworden.
Bist dann nach knapp einer Woche nach Hause gekommen und ich nehme dich ja als Powerfrau wahr, bist du ja auch und du machst Sport und dies und jenes, neben all deinen Ängsten, die du ja auch hast, bist du aber einfach eine starke Persönlichkeit und du musstest für dich auch feststellen, dass es jetzt erstmal 3 Gänge runtergeschaltet werden muss, weil Du hast bis zum Tag vor deiner OP, am Tag deiner geplanten OP auch noch Sport gemacht, ihr seid noch Fahrrad gefahren und so. Und das war wahrscheinlich gut, denn die Kräfte, die waren erstmal nicht da und die kommen jetzt ganz langsam wieder. Ich glaube, jetzt seit dieser Woche oder seit letzter Woche machst du wieder Sport auch, fängst wieder an, du warst in der Reha. Aber es braucht seine Zeit. Wie geht's dir damit?
Also witzigerweise haben mir irgendwie ganz viele Menschen irgendwie auch gesagt, mach ruhig und nimm dir Zeit und so. Das hat mich gestört, weil ich mir dachte, ja Leute, was denkt ihr denn? Also was glaubt ihr denn, was ich hier mache? Ne? Ich weiß, dass das die Menschen gut meinen, aber ich war gerade in dieser ganzen Zeit sehr sensibel auf Worte und auf ungefragte Ratschläge. Und letzten Endes ist es ja ein ungefragter Ratschlag, wenn jemand zu mir sagt, aber mach ganz in Ruhe und so, weil ich dachte dann immer so, naja Leute, also na klar mache ich in Ruhe. Ne? Und dieses Zurückschrauben und so, das war für mich nicht schlimm. Ich war eigentlich sehr, sehr froh, dass ich mal zur Ruhe kommen konnte. Ne? Also ich kam ja, also Dienstag operiert und Sonntag kam ich raus, was einfach mega krass ist, ja, also das checke ich auch überhaupt nicht. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, wäre es auch nicht schlimm gewesen, irgendwie noch 3-4 Tage länger in der Klinik zu bleiben. Das hätte ich auch machen können. Also ich wurde auch gefragt, ob ich einverstanden bin mit der Entlassung. Ich konnte auch gesundheitlich gesehen entlassen werden, ne? Das machen die ja nicht, wenn da noch irgendwas zu befürchten ist. Aber ja, zu Hause war es dann so, dass ich wirklich noch so 3-4 Mal am Tag geschlafen habe, kurz, ne, und dass ich aber wirklich, weil ich auch wusste, wie wichtig das ist, mich mobilisiert habe. Also einmal glaube ich, dass der Sport mir generell sehr in die Karten gespielt hat, dass ich wieder schnell auf die Beine gekommen bin. Ich habe mir in der Klinik schon Tag 2 nach der OP mich hingestellt, da sollte ich ein paar Schritte laufen, einfach weil man auch eine Thrombose vermeiden möchte, ne? Weil gerade TumorpatientInnen zu Thrombosen eben auch neigen, weshalb man auch Thrombosespritzen kriegt und so. Und das heißt, ich habe dann ziemlich zügig angefangen, Treppen zu steigen. Also wir reden hier von 5 Stufen runter und 5 hoch, ne? Oder ich bin mal vor die Tür gegangen, dann hat mein Mann schon immer hier am Fenster geguckt, das war nämlich so einerlei, und bin mal 20 Meter in die eine Richtung und dann wieder nach Hause gegangen. Und so, und das war aber wichtig und es hat mich nicht gestört, dass es jetzt gerade noch nicht so ging. Mich hat eher gestört irgendwie das Gefühl, oh, ich will jetzt mal von diesem Schmerzmittel runter, wenn das ging mir irgendwie nicht schnell genug, was auch Quatsch war rückblickend. Ich war nach knapp 3 Wochen, war ich runter vom Schmerzmittel, was super ist, ja. Ja, und dann ging das sukzessive einfach, dass die Spaziergänge größer wurden. Also ich war dann, ich glaube, 2 oder 3 Wochen war ich zu Hause. Und dann fing die Reha an und bei der Reha war eigentlich schon fast ab Tag 1 auch Sport auf dem Programm, also Kraftsport, der total wichtig war. Das würde ich auch jedem empfehlen, das eher vorher zu machen. Ich habe vorher sehr viel Ausdauer gemacht und ich hatte auch den Tipp bekommen, mach Kraftsport, weil Ausdauer hast du, aber du brauchst Kraft und das stimmt. Mhm. Also die Kraft hat es halt sehr verloren. Und da ging das schon mit dem Sport los und die Trainer und Trainerinnen vor Ort, die haben... Das war gar keine Frage irgendwie, ob das jetzt geht oder nicht geht. Ne? Klar, die haben sehr gut aufgepasst und so. Aber das war total klar, dass ich da meine Kraftübung machen kann und einfach wieder fit werde. Da war ich 4 Wochen in der Reha und jetzt bin ich sozusagen entlassen und eigentlich wieder voll belastbar. Also laut des Arztes, der mit mir damals gesprochen hat.
Ja. Voll belastbar bist du noch nicht. Es ist, also du wirst noch brauchen, bis du zu deiner vollen Stärke wieder zurückfindest. Nimmst dir aber auch die Zeit. Auch das finde ich tatsächlich eine Stärke, weil auch da gibt es sicherlich Menschen, die es übertreiben, aus dem Willen, jetzt schnell wieder in Normalität zu kommen. Und das ist, glaube ich, auch einfach eine Stärke zu sagen, nee, ich mache das jetzt für mich. Ich nehme die Zeit, die ich da brauche. Was hat sich geändert für dich? Hat sich was geändert? Lebst du, hast du andere Gedanken zum Leben? Lebst du anders? Oder ist es noch zu nah dran, weil noch keine Normalität wieder da ist?
Also das war auch eine Vermutung von vielen Menschen, so nach dem Motto, jetzt erst recht, ne, dass ich jetzt mein Leben in vollen Zügen und wie Phönix aus der Asche durch unsere Arbeit als TrauerrednerInnen war ich aber zum Glück immer schon sehr nah am Leben. Das hätte mich fertig gemacht, wenn ich so eine Diagnose bekomme und dann richtig erstmal hätte Angst haben müssen und frustriert sein müssen, weil ich Gedanken habe, wie ich habe mein Leben noch gar nicht gelebt. Ich habe so viel verpasst. Ich habe so. Und das hatte ich zum Glück nicht. Ne? Verändert hat sich, also ich bin sensibler geworden, das merke ich. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so bleibt. Das ist auch in Ordnung. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Belastbarkeit nicht mehr 100% zurückkommt. Und auch das ist in Ordnung, ja, weil ich vorher auch schon gemerkt habe, mit 40 bist du keine 25 mehr. Und das ist total in Ordnung. Ja. Ich glaube, es wird weniger Hochzeiten geben, ne, weil ich einfach die Saison mir nicht so voll machen werde. Ich werde auch nicht mehr jedes Wochenende arbeiten im Sommer. Auch da möchte ich einfach noch mehr den Fokus auf die Familie legen, was ich eh die letzten Jahre auch schon gemacht habe. Verändert hat sich die Vorstellung der eigenen Trauerfeier. Verändert hat sich, dass ich mir die Ruhe viel mehr gönnen kann als vor der ganzen Sache. Vorher war ich doch ein bisschen getriebener, denke ich, und konnte mir Pausen schwerer erlauben. Ich kann wieder besser sehen. Auch schön. Ich bin gelassener geworden. Ja, das hat sich verändert.
Hat sich was mit deiner Angststörung verändert?
Ja, die ist doller geworden. Hm. Ja, also ich habe auch tatsächlich irgendwie schon vorher war das schwierig, eben durch diese Trigeminusreizung im letzten Jahr, weil die so wie so ein Hammer kam und jeder, der mal eine Reizung vom Trigeminus oder sogar eine Trigeminusneuralgie hatte, der oder die weiß, wie schlimm das ist, wie so ein Nervenschmerz einfach wirklich der Schmerz des Todes ist. Und das hat mich so aus der Bahn geworfen, dass es ganz schön meine Angststörung wieder angetriggert hat. Und da habe ich eh schon meine Therapeutin gebeten, ob wir nicht wieder mit der Therapie anfangen können. Und das wurde eigentlich finalisiert mit der Diagnose Raumforderung. Und das heißt, ich bin da jetzt auch in Behandlung. Und das wurde von allen Seiten, ob von Reha oder von den Ärzten und so weiter, es wurde von allen als sehr positiv aufgenommen und irgendwie hatte ich so das Gefühl, die waren alle so erleichtert, so wie, ah gut, sie sind da in Betreuung, das ist sehr gut und sehr wichtig, weil das hätte man mir mit Sicherheit angeraten.
Ja. Mhm. Ja.
Also die Todesängste, die Panikattacken und so, die sind ein Stück weit leider zurück. Ich habe zwar inzwischen das Handwerkszeug, mich selber beruhigen zu können, aber wenn eine Panikattacke kommt, Kira, dir brauche ich es nicht erklären, dann funktionierst du in dem Moment, bist du nicht ganz bei Sinn.
Ja. Wahnsinn. Vielen Dank fürs Erzählen.
Gerne.
Schön, dass du erzählst. Auch weil es garantiert viele gibt, die in ähnlicher Situation sind, denen das Mut machen kann. Du hast es gerade schon gesagt, dir hat es geholfen, der Austausch mit Menschen, die auch betroffen sind, die Ähnliches durchgemacht haben. Und wie schön, dass du da unterstützend unterwegs sein kannst und auch schon bist. Durch deine Erzählungen auf Instagram hast du auch schon Nachrichten bekommen, dass Menschen dir dankbar sind, dass du es teilst. Und deswegen finde ich es schön, einmal kompakt dich zu hören hier mit diesem Thema.
Ja, vielen Dank. Also ich gehe sowieso gerne mit eher tabuisierten Themen raus und ich verstehe nicht, also tendenziell gehen wir Menschen ja sowieso mit körperlichen Krankheiten eher an die Öffentlichkeit als mit psychischen Erkrankungen zum Beispiel. Aber auch da habe ich den Eindruck, wird nochmal unterschieden. Also es wird eher gesagt, ach guck mal hoch, ich habe einen gebrochenen Arm, blöd. Aber wer geht um die Ecke und sagt, ich habe einen Hirntumor? Ne? Und auch da finde ich es interessant, warum unterscheiden wir? Also wieso kommen wir mit dem einen um die Ecke, mit dem anderen aber nicht? Und auch da, ja, möchte sehr gerne in vielerlei Hinsicht Mut machen. Ich habe mich auch sehr mal über eine Nachricht gefreut von einer Tochter, also ne, die mir schrieb, meine Mutter ist betroffen und mir als Tochter hat das dein Weg zu sehen auch Mut gemacht und Hoffnung gegeben. Und das ist einer der Hauptantreiber, warum ich das öffentlich gemacht habe.
Abschließende Worte?
Abschließende Worte. ich habe was richtig Plumpes, aber es ist wahr. Was dich nicht umbringt, macht dich stärker.
Okay.
Dieser Satz ist eigentlich, ich finde den so blöde irgendwie, weil der ist so inflationär, wird der benutzt. Aber ich habe jetzt wirklich eine Vorstellung davon, was damit gemeint ist. Also was der menschliche Körper aushalten kann, ist Wahnsinn. Was die Medizin kann, ist Wahnsinn. Wir können sehr, sehr froh sein, was heute alles möglich ist. Und in diesem Sinne kann ich auch allen nochmal sagen, auch die Angst nützt niemandem was. Das heißt, meine Angststörung, die macht leider gar nichts für mich. Auch da möchte ich Menschen Mut machen, das anzugehen. Weil ich hatte immer Angst, irgendwas Schlimmes zu haben und meine Angst hat mich davon nicht bewahrt. Also werde ich jetzt einfach versuchen, in Zukunft weniger Angst zu haben. Ist ein Weg, aber ich glaube, es lohnt sich.
Sehr schön. Dankeschön, Katharina.
Gerne.
Dann bis zum nächsten Mal. Spätestens hier beim nächsten Thema bei Tod und Tee.
Bis dahin.
Bis dahin.